Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Das ist eine gute Botschaft, oder? Ich weiß nicht, die meisten von euch dürften mich noch kennen. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor einem halben Jahr vielleicht ungefähr war ich schon mal bei euch. Und jetzt hat sich das gerade angeboten, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich freue mich, hier mit euch diesen ganz besonderen Feiertag feiern zu dürfen. Heute bin ich auch nicht allein da, ihr habt schon gesehen, ich habe meine bezaubernde Ehefrau mitgebracht. Im Januar haben wir schon 26. Hochzeitstag gefeiert, also ihr seht, wie lange sie mich schon aushält und sieht immer noch gut aus, oder? Guckt mal, ist doch, ja, gute Pflege, Herr Doktor, okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit den Feiertagen. Wenn man ein bisschen älter wird, dann rennen die ja so durch. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wir haben mit unseren Kindern immer das Lied gesungen, Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. So, das ist so irgendwie so eine Symbolik dafür, wie die Zeit rennt und wie es immer weitergeht, wie es eben nicht stehen bleibt. Und manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, auch mal innezuhalten, näher ran. Ist es ganz gut, auch mal innezuhalten, mal so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel zu holen und mal so ein bisschen nochmal zu überlegen, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Nee, Weihnachten, warte mal, das war jetzt gerade, ach ja, jetzt ist Ostern. Das hat jetzt wieder eine ganz hohe Bedeutung für uns Gläubige, wobei ich jetzt gar keine Bewertung machen möchte, was ist jetzt der wichtigste Feiertag, weil ohne die Geburt Jesu gäbe es kein Ostern, ohne Ostern gäbe es kein Pfingsten, ohne Pfingsten wären wir ziemlich arm dran, stimmt's? Also das ist ein ganz guter Kreislauf und dennoch ist es gut, sich zu erinnern, was ist jetzt da eigentlich passiert. Und ich möchte euch mal heute diesen Beitrag, den ich für euch mitgebracht habe, beginnen mit meinem Lieblingsbibelvers. Ich weiß nicht, ob ich den vor einem halben Jahr schon hatte, weil manchmal ändert sich das ja auch, je nachdem, in welchem geistlichen Stadium man sich gerade befindet. Und meiner jetzt aktuell ist 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20 und da heißt es, das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Das ist eine sehr, sehr wichtige Bibelstelle für mich, weil es hat einige Informationen drin, die mir sehr helfen. Wenn wir über diese Feiertage sprechen oder überhaupt über den christlichen Glauben sprechen, dann wissen wir ja, dass wir das Ganze als Glaube bezeichnen. Wir glauben und unterschiedliche Leute glauben unterschiedliche Dinge. Glauben, ich habe mal geguckt, weil das Wort Glaube ist ja auch so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also heißt ja eigentlich, du weißt es nicht genau, aber du glaubst es. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe festgestellt, okay, aber für den Glauben selber können wir ja auch nichts tun. Die Bibel sagt ja, der Glaube ist ein Geschenk. Also auch da, und dann wird die ganze Sache ja spannend, wenn man sich das mal ganz, und ich bin jemand, der so unterwegs ist, ich analysiere schon gerne mal Dinge und kann auch mal zugeben, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es sehr wichtig geworden, auch mal eingestehen zu können, nee, also alles verstehe ich jetzt auch nicht. Und so ist es auch mit dem Glauben. Ich habe dann mal gegoogelt, bei Wikipedia geguckt, was sagt denn Wikipedia über das Wort Glaube. Und dann heißt es da, unter Glaube versteht man das für Wahrhalten. Also man versteht ein für Wahrhalten ohne methodische Begründung. Also ich halte etwas für wahr. Das bedeutet also Glaube. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, aber wie geht das Ganze jetzt? Die Bibel sagt, dass der Glaube ein Geschenk ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir für den Glaube schon auch was machen müssen, nämlich uns zumindest entscheiden, es glauben zu wollen. Also es ist so ein Kreislauf aus verschiedenen Dingen, wo wir aber keinen klaren Knopf haben, den du drücken musst und sagst so, jetzt glaube ich aber mal und dann glaubst du. Nein, es ist ein Entwicklungsprozess. Ein Prozess, eine Entwicklung. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe eine Erkenntnis für mich persönlich bekommen, dass ich dachte, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Ich dachte, okay, ich verstehe, dass Glaube im Reich Gottes dadurch funktioniert, dass wir Erfahrungen machen. Seid ihr soweit bei mir? Also ich glaube, dass Glaube sich baut durch Erfahrung. Und dann habe ich verstanden, so funktioniert das. Also im Reich Gottes. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich persönlich habe das Vorrecht, ein recht gutes Auto haben zu dürfen. Ich bin ja als Referent für den AVC sehr viel unterwegs und reise doch einige Kilometer. Und es ist schon wichtig, dass man ein Auto hat, was zuverlässig ist, was sicher ist, wo du vielleicht auch, wenn du mal einen Unfall baust, eben einen guten Schutz hast und so weiter. Und ich habe das Vorrecht, so ein gutes Auto haben zu dürfen. Und dieses Auto springt auch immer regelmäßig an. Es ist relativ neuwertig. Und wenn ich jetzt so irgendwo hin losfahre, dann kann ich so auf Kante losfahren. Also man plant ja so, okay, 20 Minuten vorher willst du da sein, 50 Minuten brauchst du Fahrstrecke, also dann muss ich losfahren. Dann fahre ich wirklich so auf Kante los, weil meine Erfahrung mir sagt, das Auto ist immer angesprungen, also glaube ich, der wird auch morgen anspringen. Also plane ich jetzt nicht vorher noch eine halbe Stunde basteln ein, um das Ding dann in Bewegung zu bringen, sondern meine Erfahrung sagt mir, ich kann glauben, mein Auto wird anspringen. Wenn du jetzt die letzte Zeit mal mit dem Zug unterwegs warst, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber dann hast du vielleicht eine andere Erfahrung und vielleicht planst du dann deine Touren auch ein bisschen anders. Versteht mich bitte richtig, ich rede nicht schlecht jetzt über die Bahn. Das hat ja oft auch Ursachen. Ich meine, Streik kann keiner was dafür, dann wenn irgendwas passiert, ein Baum fliegt auf die Gleise. Also das alles sind ja Umstände, aber unsere Erfahrung lehrt uns, also da mal nicht so ganz auf Kante losfahren, lieber einen Zeitpuffer einbauen. So, also das verstehe ich unter Glaube, wird geprägt durch Erfahrungen. Und so ist es auch mit dem Glauben an Jesus Christus. Ich glaube, dass wir das Recht haben, auch bei Gott Erfahrungen mit ihm machen zu dürfen, damit unser Glaube sich baut und fest wird und standhält. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich finde das eine ganz wichtige Botschaft auch zu Ostern, weil zu verstehen, dass Gott Mensch wurde, dass er alles dafür getan hat, dass er den Mensch mit sich versöhnen wollte. Allein die Geschichte Vater im Himmel, der Schöpfer der Welt und von uns. Und er suchte einen Weg, wieder mit uns in Gemeinschaft zu kommen. Jesus Christus ist geboren, er wächst auf, er ist diesen Weg ans Kreuz gegangen und ist nach 3 Tagen auferstanden. Das ist in sich ja schon eine Herausforderung, das zu glauben, oder? Geht's mir da so ganz anders als euch? Also wenn man sich das genau betrachtet, und ich muss sagen, ich habe eine starke Dokumentation gesehen am Karfreitag im ZDF, und sie sind nicht darauf eingegangen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie sind nicht darauf eingegangen, dass er praktisch der Erlöser ist und so weiter. Das hätte ich mir dann noch gewünscht, aber diese Dokumentation hat sehr klar dargestellt, dass es für die Historiker und nach den Schriften unumstößlich ist, dass dieser Jesus gelebt hat und dass er da gekreuzigt wurde und dass das alles tatsächlich Wahrheit ist. Also diese ganze Geschichte, wie er vor Pontius Pilatus angeklagt, alles das ist historisch belegbar. Das muss ich sagen, ich bin jetzt 29 Jahre mit Jesus unterwegs, ich habe selten eine Dokumentation gesehen, die so eindeutig sagt, also das ist unumstößlich. Natürlich machen sie Jesus damit noch nicht zum Sohn Gottes und sie sagen nicht, er ist der Erlöser, aber sie sagen, es ist ganz klar erwiesen, dass um diese Zeit herum dieser Jesus gelebt hat, dass er der Sohn von einem Zimmermann war, dass er nach Jerusalem eingezogen ist, dass er da gekreuzigt wurde, auch der Golgatha, all das ist gefunden worden. Man weiß, wie das alles, fand ich sehr, sehr stark und hat auch meinen Glauben nochmal gebaut, auch wenn sie da jetzt nicht einen Bekehrungsaufruf im Anschluss gemacht haben, sondern einfach das mal dargestellt haben, aber endlich mal wurde nicht einfach immer nur alles widersprochen und für Blödsinn erklärt, sondern es wurde tatsächlich mal aufgearbeitet. Und so denke ich, okay, jetzt sind wir also in diesem Faktum drin, dass dieser Jesus also wohl gelebt hat und wir wissen jetzt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er tatsächlich dieses Erlösungswerk vollbracht hat und dass er für uns alles vorbereitet hat und dass er jetzt im Himmel sitzt und unsere Städte vorbereitet und ist doch alles ganz logisch und einfach für uns, oder? Nein, es ist, glaube ich, nicht. Es ist etwas, was wir annehmen und glauben müssen. Und ich glaube, dass wir da das große Vorrecht haben, durch Erfahrungen mit Jesus, dass also sein Reich nicht im Wort besteht, sondern in Kraft. Durch Erfahrungen mit Jesus spüren wir, es ist die Wahrheit. Es prägt unser Inneres, es treibt unser Inneres an. Wir wissen, dass es die Wahrheit ist, ohne dass wir es beweisen können. Und ich muss sagen, ich bin ja, evangelistisch auch unterwegs und so weiter, aber ich habe es mir abgewöhnt, rumzudiskutieren. Ich gebe ein Zeugnis von dem, was ich erlebt habe und damit Punkt. Weil ich kann niemand überreden, an Jesus zu glauben. Er braucht eine persönliche Erfahrung mit Jesus. Stimmt das? Wir können diskutieren auch mit Muslimen und so weiter. Wir werden nie gewinnen, es sei denn, wir schaffen es, sie in eine persönliche Beziehung mit Jesus zu holen, dass sie Erfahrungen machen können mit Jesus. Und da gibt es eine Geschichte auf dem Weg Jesu vor seiner Kreuzigung, die war Gott so wichtig, dass er ein ganzes Kapitel im Neuen Testament dafür gegeben hat. Und zwar ist es die Geschichte von dem Blindgeborenen in Johannes Vers 9. Da haben wir ja verschiedene Berichte. Aber hier in diesem Bericht ist es so, ihr Bibelkundigen werdet euch relativ schnell daran erinnern, worum es ging. Das ist der, der von Geburt an blind war, den Jesus und die Jünger getroffen haben und wo Jesus ihm dann diesen Speichelteig aus Speichel und Staub auf die Augen geschmiert hat und er dann sehend geworden ist. Soweit, glaube ich, die meisten von euch kennen diesen Bericht. Ich möchte ihn aber mal mit euch ganz kurz analysieren dürfen, weil der ist schon eine interessante Geschichte. Wenn wir das im Ursprung betrachten, also das, was das Wort Gottes uns als Information gibt, dann lesen wir nicht, dass dieser Blinde jetzt im Vorfeld schon gewusst hat, wer Jesus ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir später lesen, dann sieht er Jesus das erste Mal, erkennt ihn als den Heilenden, erst hinterher nach diesem ganzen Heilungsprozedere. Vielleicht hat er gehört, dass Jesus da schon mal solche Wunder getan hat, aber wir sehen nicht, dass er da jetzt ruft, Herr, erbarm dich meiner oder irgendwas, sondern es ist so, dass die Bibel uns beschreibt, und lest es gerne mal nach in Johannes Kapitel 9, dass er irgendwo war und die Jünger und Jesus sind an ihm vorbeigekommen und die Jünger fragten dann noch, Herr, wie ist es jetzt hier, aus welchem Grund ist er blind? Und dann kommt diese religiöse Frage, ist es vielleicht aufgrund der Erbsünden der Eltern und so weiter und so fort. Ihr kennt das, auch wir sind manchmal so unterwegs, dass wir so versuchen, so rumzuwühlen und was könnte und wie und wo. Und Jesus antwortet ganz cool und sagt, nee, es ist einfach nur, damit heute die Herrlichkeit Gottes an ihm sichtbar wird. Ist schon mal eine interessante Geschichte. Stell dir vor, du bist selber dieser Blinde, bist vielleicht 20, 30, 40 Jahre blind und dann kommt einer und sagt, das muss der zu sein, weil heute wird eine Herrlichkeit an dir passieren. Würde ich mich wahrscheinlich schon etwas wundern. Ja? Dann ist es so, dass wir ja nicht viel wissen, wie das Ganze für den jetzt wahrgenommen wurde. Auf jeden Fall könnte es sein, ich interpretiere, es könnte sein, dass er gehört hat, dass jemand auf den Boden spuckt. Und im nächsten Augenblick spürt er, wie irgendjemand ihm im Gesicht rumschmiert. Also das muss man sich jetzt auch mal praktisch ruhig mal vorstellen. Wir lesen ganz oft über Bibelstellen hinweg, aber lass uns da mal reingehen. Also wie hättest du reagiert? Da schmiert dir irgendeiner rum und dann sagt er noch, jetzt nicht, du bist jetzt geheilt, sondern er sagt, jetzt gehst du zum Teich so und so und wäsch dich und dann wirst du sehen. Ich hätte wahrscheinlich an der Stelle in meinem heutigen Stand meiner Reife und wir in unserer Gesellschaft, wo wir sowieso, so Moment mal, was wie und wo, wir hätten wahrscheinlich gesagt, geht's noch? Erstmal, was schmierst du mir im Gesicht rum? Zweitens mal, warum schickst du mich dann noch, wer weiß wo, irgendwo hin? Er war ja blind, er braucht ja wieder Hilfe, dass jemand ihn sogar dahin führt. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber was ich an dieser Geschichte finde, das ist auch wieder sehr spannend, es ist offensichtlich schlau zu hören, wenn Jesus was sagt. Weil er hat es getan oder ist zu diesem Teich gegangen und er ist sehend geworden. Und dann wird die Geschichte erst richtig spannend, weil dann geht ja die Diskussion los, ja wie ist denn der jetzt überhaupt sehend geworden? Dann haben sie die ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer haben sie angefangen, ja, das kann ja gar nicht sein und vielleicht ist es der Zwillingsbruder und die Eltern gefragt und nochmal ihn und nochmal die Eltern und hin und her. Und als sie da nicht weiterkamen, dann irgendwann, ja, und trotzdem kann das nicht sein, dass Jesus heilt, weil der hat ja am Sabbat sich erlaubt, auf den Boden zu spucken und mit diesem Teig, einen Teig zu machen. Das ist ja Arbeiten für sie gewesen. Und damit waren sie steif und fest überzeugt, dass das Wunder nicht von Gott kommen kann. Und jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt kannst du mal deinem Nebenmann an die Schulter tippen und sagen, jetzt meint er dich. Mach das mal. Sag mal, jetzt meint er dich. Weißt du warum? Weil dasselbe erleben wir. Dasselbe erleben wir. Wir erleben etwas mit Jesus. Wir haben eine Gebetserhörung, wir erleben irgendeine Erfahrung und wir kommen zu Menschen, erzählen ihnen das und die sagen, ey, chill mal, Alter. Komm, hör mal auf, das ist doch ein Zufall. Du sagst, hey, ich hatte so Kopfschmerzen, jemand hat für mich gebetet, die waren weg. Alles klar. Hey, ich habe durch die Bekehrung mit Jesus Christus mein Leben verändert. Ich bin von Alkohol weggekommen, von Nikotin weggekommen, von Drogen weggekommen. Ja, das schaffen andere auch. Versteht ihr, was ich meine? Immer wieder diese Strategie, das kaputt reden zu wollen, was Gott Wunderbares getan hat. Und was mir an dieser Geschichte gefällt, ist, wie er dann am Ende reagiert. Und ich sage euch das nochmal, lest es bitte gerne zu Hause mal nach, ganze Kapitel Johannes 9, weil irgendwann, und da ist er mir so ein bisschen ähnlich, weil ich tick auch so, wenn es mich da zu sehr nervt, dann kann ich schon mal frech werden. Und das wurde er dann auch, dann hat er einfach gesagt, wisst ihr was, also zu Deutsch übersetzt jetzt mal, er hat dann gesagt, hey, ich weiß auch nicht, wer dieser Jesus ist. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt sehe ich. Und das ist die Botschaft von Ostern. Ostern hat, wenn ich es richtig analysiere, der Feind das erste Mal so richtig in seiner ganzen Brutalität gezeigt, in seiner ganzen Dämonie gezeigt, wie er den Menschen brutal zerstören möchte. Er wusste um diese Geschichte, er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist, er wusste, was das für ein Ding erreichen wird oder was das Ganze bewirken wird, wenn er das durchziehen kann, und er wollte es zerstören. Und genau diesen Feind, deswegen finde ich diese Botschaft zu Ostern so wichtig, genau diesen Feind, die das Evangelium halt auch beinhaltet, nämlich nicht nur, dass wir einen erlösenden Gott haben, dass wir Jesus Christus in unserem Leben haben als den, der uns vergibt, der uns ranführt zum Vater, und dass wir den Heiligen Geist haben als dieses göttliche Navigationssystem, was als Ziel eingestellt Ewigkeit uns dahin führt, wo Gott uns haben will, sondern wir haben auch einen Feind, der möchte das alles zerstören. Und das sagt uns auch Ostern, nämlich, dass wir unterwegs sind in zwei Welten, in einer sichtbaren und einer unsichtbaren Welt, in den geistlichen Welten, wo die Bibel von spricht, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit Fürst und Gewalten der Finsternis. Und mir ist es eine so wichtige Botschaft geworden, dass wir diese Erfahrungen brauchen mit Jesus, zu wissen, es ist die Wahrheit und wir haben es erlebt, damit sich auf dieser Wahrheit unser Glaube gründet, dass wir den Anfechtern und diesen Angriffen des Feindes widerstehen können. Weil dieser Feind, der, und das feiern wir heute, der seine Macht verloren hat, den haben wir zwar heute noch, aber er hat verloren. Und diese Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die lebt in mir und in dir. Und die Frage ist, ob wir uns dessen bewusst sind. Die Bibel spricht davon, dass mit der Bekehrung und durch den Heiligen Geist zieht die Kraft Gottes selbst persönlich in unser Leben rein. Wir sind mit dem unterwegs, der Himmel und Erde geschaffen hat und der den Tod überwunden hat und der den Feind und die Angriffe des Feindes überwunden hat. Und da heißt es nämlich, und der in uns ist, größer als der in der Welt ist. Und die Frage ist, wenn wir Ostern feiern, erinnern wir uns genau daran? Gehen wir morgens beim Aufstehen in unseren Gedanken als allerersten Punkt, danke Vater im Himmel, dass es uns hier so gut geht, dass wir in Freiheit und Frieden leben dürfen, dass wir keine Bombe auf den Kopf kriegen, dass wir keine Dschihadisten haben, die hier reinstürmen können und uns verfolgen, dass wir nicht auf der Flucht sein müssen wie 93 Millionen Menschen derzeit. Und vor allen Dingen, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen, den Tag bewältigen und wissen, dass wir ein Ziel haben für unser Leben. Ich glaube, dass Ostern uns daran erinnert. Es ist vollbracht. Er ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wichtig ist für mich, und das möchte ich nochmal zurückziehen auf dieses Beispiel von diesem Blinden. Ich glaube, dass wir nicht alles verstehen müssen. Ich glaube, dass wir nicht alles erklären müssen. Aber ich glaube, dass wir Gemeinden brauchen, die voll sind mit Menschen, die nicht nur das Evangelium gehört haben, sondern die Erfahrungen gemacht haben mit Jesus. Seid ihr bei mir? Dann sagt mal Amen. Ich glaube, wir brauchen Menschen, und dazu gehöre ich und du, die Erfahrungen haben mit dem lebendigen Gott, die Erfahrungen haben mit dem lebendigen Kraft, mit der Kraft, die Erfahrungen machen. Und Karfreitag hat der Feind sein wahres Gesicht gezeigt und es sah eine kurze Zeit sogar so aus, als wenn er es geschafft hat. Aber wir wissen, und das feiern wir heute, das, was er wollte, den Menschen rausholen aus dem Plan Gottes, den Menschen das Abwegnehmen, dass Gott für ihn einsteht, den Menschen das Wegnehmen, dass die Kraft da ist, die heilen kann, auch kaputte Beziehungen, auch kaputte Ehen und so weiter, diese Kraft, die da ist, er wollte das alles kaputt gemacht haben und er hat gedacht, dass er triumphiert hat, aber nach 3 Tagen war diese Macht gebrochen. Warum? Das sagt 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 und das, ihr seid ja alle bibelkundig, das können wir mal zusammen aufsagen. 1. Johannes 3, Vers 8, 1, 2, 3, dachte ich mir, wäre mir auch so gegangen, so gut weiß man es dann doch nicht alles auswendig, aber da heißt es, Jesus ist gekommen, jetzt wisst ihr es, die Werke des Satans zu zerstören. Das ist passiert und das ist für mich die Botschaft von Weihnachten und die Botschaft von Ostern. Jesus ist gekommen, die Macht Satans zu zerstören. Diese befreiende Evangelium, was nicht nur ein Glaube an irgendein Kruzifix in der Ecke ist, wo man so mal rannickt und ja, vergelt's Gott, sondern diese persönliche Beziehung, Christus in uns, wie heißt es weiter? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das, ihr seid mir noch nicht so richtig begeistert. Ich mache jetzt weiter, bis ihr richtig strahlt und begeistert Halleluja ruft. Es ist so ein Vorrecht, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Und Ostern erinnert uns daran, dass Jesus es gebracht hat, dass es geschafft wurde, dass es vorangetrieben wurde. Und das Evangelium breitet sich aus und bricht durch. Und Titus 2, Kapitel 2, Vers 14 sagt, er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm alleine gehört. Wir sind rein und von Sünde und bereit, vom ganzen Herzen Gutes zu tun. Und wir können sehen heute, wie das Evangelium die Kraft hat, Menschen zu verändern, frei zu machen, wie hoffnungslose Hoffnung bekommen, Abhängige frei werden, Ehen geheilt werden und aus schrecklichen, schlimmen Leute werden heute. Ich kann euch ein Beispiel geben. Wir haben als AVC ja 3 Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist ja, den verfolgten Christen beizustehen. Der zweite Schwerpunkt ist, wir wollen Menschen in Not helfen. Der dritte Schwerpunkt ist, wir wollen Menschen das Evangelium verkünden. Wir wollen Jesus Christus bekannt machen. Und so ist der AVC seit über 50 Jahren, inzwischen seit 52 Jahren unterwegs in diesen 3 Aufgaben. Und wir haben zum Beispiel jetzt aktuell gerade ein Team in Sibirien, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, man sagt, dass wir noch ungefähr 7400 unerreichte Völker haben, immer noch. Und ich dachte immer so, das sind so die Indios irgendwie so in Lateinamerika oder irgendwo. Aber es ist zum Beispiel so, dass in Sibirien, wenn du bis an den Polarkreis runtergehst, wenn du also geradeaus nicht mehr weiterkommst und nur noch rechts und links weiter kannst, da sind etwa erst 30% der Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und der AVC ist da unterwegs und wir haben so ein Team, die fahren mit so Spezialfahrzeugen, das sind so 3-Achser Allradantrieb, so große Monster-Trucks könnte man sagen. Und sie können auch schwimmen, das heißt, wenn sie einbrechen, dann können sie sogar schwimmen. Und mit diesen fahren die bis an das Ende der Erde, kannst du sagen, und verkünden das Evangelium. Und AVC oder diese Mitarbeiter, und da muss ich sagen, ich habe hier ein Zeuge für den AVC seit vielen Jahrzehnten, der AVC seit über 50 Jahren, die DNA unserer geistlichen Väter war, wir wollen Menschen zu Jesus führen, wir wollen ihnen in ihrer Not helfen und hier die Schwester hat betet seit Jahrzehnten für verfolgte Christen und ich ehre dich da drin, ich möchte das sagen, weil wir, das brauchen wir, das ist das Fundament, die Gebete der Gläubigen, dass die Arbeit gemacht werden kann und sie fahren mit diesen Spezialfahrzeugen bis ans Ende der Erde und wir haben alleine in Sibirien inzwischen 120 Gemeinden gründen können. 120 Gemeinden. Und 90% der Pastoren und Leiter von diesen Gemeinden heute sind ehemalige Drogenabhängige, ehemalige Knackis, ehemalige alkoholkranke Menschen. Warum? Weil das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Das Evangelium funktioniert. Und das ist die Botschaft von Ostern. Deswegen möchte ich mich nicht darauf beschränken, zu sagen, ja, er ist auferstanden. Nein, er lebt. Er ist nicht nur auferstanden, er lebt. Und er möchte durch seinen guten Heiligen Geist in dir und in mir leben. Und das Anliegen, was Gott hatte, nämlich, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass möglichst niemand verloren gehen soll, das gilt noch heute und es gilt für dich und für mich. Und ich habe das gerade schon gesagt, es fängt Mission. Ich bin, vielleicht darf ich das sagen, ich bin persönlich ganz froh, dass ich da noch nicht von Gott den Auftrag hatte, da mitzufahren. Der André Berglishoff, der unsere Touren da plant, die sind jetzt gerade bei 40, 50 Grad minus, vielleicht einer oder andere kennt von euch Sibirien, wie das da ist mit den Wetterverhältnissen. Er hat mich mal gefragt, Markus, du bist doch auch so ein Dynamischer, willst nicht mal mit? Und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht. Und ja, wenn Gott sprechen würde und sagen würde, Markus, ich möchte das, ich glaube, dann würde ich gehen, weil es ist, ich glaube, das ist immer schlau zu hören, wenn Gott was sagt. Aber wenn ich kein Mandat habe, keinen Auftrag habe aus Abenteuer, gehe ich dann nicht hin. Aber ich weiß, dass wenn die da unten sind, dann ist es unsere Aufgabe, für sie zu beten, für sie einzustehen und vielleicht auch die 5 Euro zu geben, dass der Tank gefüllt werden kann. Darf ich das an der Stelle mal so sagen? Man hört sonst immer, ja, Missionen, die kommen ja nur wegen Kohle, aber es ist nun mal eben so. Missionsarbeit, egal das, was du berichtet hattest, von dieser Familie, die da jetzt im Ausland sind, oder Mission bedarf Finanzen und Gebet. Gebet ist das Wichtigste, glaube ich. Deswegen glaube ich auch, dass Ostern uns daran erinnert, dass wir im Gebet ein Gebetsleben führen dürfen, dass wir im Gebet wirklich die Kraft Gottes anzapfen können und mit Gott zusammen geistliche Schlachten schlagen können. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist Gebet schon deswegen gut, weil es verändert erstmal uns selber. Stimmt das? Weil wenn ich bete, dann werde erstmal ich von Gott bewegt. Und er zeigt mir seine Anliegen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Bei mir ist es auch so, dass es, wenn ich in eine richtig intensive Gebetszeit reinkomme, dann ist es oft so, dass man erstmal so seine eigenen Anliegen erzählt und dann so was. Und auf einmal kippt das. Ne? Dann merkt man, ah, jetzt sind ja die Anliegen Gottes da. Und dann merke ich auf einmal, was ist Gott eigentlich wichtig? Und dann frage ich, Herr, was liegt eigentlich dir auf dem Herzen? Und was möchtest du, dass es geschieht? Und was ist dein Plan? Und dann kommt es, dass ich mich immer wieder daran erinnere, dass wir den Auftrag haben, Menschen in die Ewigkeit zu führen. Und das hebt sich dann auch ein bisschen ab. Das Thema Evangelisation ist für mich immer sehr schwierig, weil ich eben glaube, dass wir Menschen nicht überreden können. Ich bin kein Fan davon, mich auf die Bananenkiste in die Stadtmitte zu stellen, den Leuten hinterher zu rufen, ihr seid alles Sünde, ihr kommt alle in die Hölle. Aber ich glaube, dass wir beten dürfen, dass wir diese Geistesgaben, dieses Prophetische und dieses gezielt durch den Heiligen Geist geführt zu werden, dass Gott das möchte, dass er uns Menschen in den Weg stellt, dem wir ein Zeugnis sein können. Und dann fließt die Gnade von Herz zu Herz durch den Heiligen Geist. Und das Ziel ist, dass wir nicht wünschen, dass die Menschen jetzt immer nur ein tolles Leben haben, sondern dass sie die Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen. Und je mehr ich darüber nachdenke, was die Ewigkeit bedeutet, in Gottes Ferne verbringen zu müssen, was die Bibel Hölle nennt, desto mehr motiviert es mich, anderen davon zu erzählen und zu sagen, hey, ich möchte, dass du nicht diese Ewigkeit verlierst. Und wenn es jetzt so wäre, es gab ja so Predigten, du brauchst dich nur bekehren, dann kriegst du Frau, Haus, Boot, Auto, bist nie wieder krank. Wenn das so wäre, würde ich sagen, Gott ist ungerecht. Weil dann würde ich mich fragen, warum müssen die Menschen in Nordkorea so leiden? Warum müssen sich im Iran 1 Million Christen im Untergrund treffen? Warum haben wir in Nigeria stündlich, statistisch gesehen, ein Christen, der sein Leben verliert, auf unnatürliche Weise. Aber ich glaube, Gott geht es um die Ewigkeit. Und das, was Jesus gemacht hat, ist, er hat am Kreuz vollbracht, dass wir unsere Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen. Und weil er wusste, dass wir damit alleine nicht klarkommen, hat er uns den Heiligen Geist anschließend dargelassen, der uns führt. Ich denke immer, ich nenne das immer mein göttliches Navigationssystem, weil ich das liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt sicherlich auch alle Navigationen. Und früher so mit der Landkarte auf dem Schoß, das war schon manchmal richtig heavy. Da wusste ich schon nicht, wir mussten jetzt drehen und halten. Und heute, früher weiß ich auch meine Eltern, meine Mutter lebt ja nicht mehr, mein Vater lebt doch, den gehen wir heute besuchen. Der wohnt da in Eben-Ezer. Und das war schon manchmal eine Herausforderung, wenn er da mal falsch gefahren ist, dann, ach Mensch, ich habe dir doch gesagt, du sollst hier rechts und da. Mein Navigationssystem, wenn ich mich verfahre, sagt, bitte wenden. Die nächste rechts, die nächste links. Das heißt, sein Ziel ist es, mich wieder auf den Weg zu bringen. Und manchmal mache ich Fehler und dann gibt es mal einen kleinen Umweg. Und manchmal stellt mir auch jemand, der Feind, was in den Weg, und dann weiß das Navigationssystem, das Göttliche, mich gut drum herum zu führen, ohne Schaden zu nehmen. Aber das Ziel ist immer, die Ewigkeit. Und das ist, was Jesus am Kreuz erreicht hat. Nicht, dass wir heute ein tolles Leben haben. Nicht, dass wir alles Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Erde. Am ganzen Gegenteil, Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 4, dies aber wird geschehen. Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Ihr werdet hören von Flut, von Katastrophe, von Unrecht wird überhand nehmen. Einer wird den anderen überliefern. Falsche Lehre, all diese Dinge. Lest das mal nach, Matthäus 24. Aber er hat gesagt, wenn ihr das alles seht, dann erhebt euer Haupt. Weil ihr wisst, damit die Zeit ist nah. Und genau wie wir wissen, dass es sehr bald sein wird, dass wir unsere Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen, weiß es auch der Feind. Und deswegen hat er genau das, was er zu Ostern so richtig sein Gesicht gezeigt hat, macht er bis heute. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass er immer mehr wütet. Dass er immer schlimmer wird, immer brutaler wird, immer mehr aufstachelt, immer mehr. Wir haben immer mehr Streit und Auseinandersetzung und Kriege und all diese Dinge. Aber wir wissen, dass der, der in uns lebt, größer ist als der, der in der Welt ist. Und das ist eine Botschaft, die ist mir so wichtig und die wiederhole ich immer wieder gerne, weil ich glaube, dass wir auch mit diesen Feiertagen in so eine traditionelle Liturgie kommen können. Ja, jetzt ist Ostern abgehakt, Weihnachten abgehakt. Nein, alle diese Tage erinnern uns daran, was für ein großes Vorrecht es ist, Jesus kennen zu dürfen. Was für ein Vorrecht es ist, dass er alles gemacht hat und dass ich es nicht mal verstehen muss, sondern ich darf es einfach annehmen. Ich muss gar nicht kapieren. Nur wenn ich verstehe, was Gott allein in meinem Leben getan hat. Ich habe euch das letzte Mal ein bisschen in meinem Zeugnis erzählt, mit 28 Selbstmordversuch, weil ich mein Leben so an die Wand gefahren hatte, dass ich keinen Ausweg mehr sah. Und in dieser Nacht, wo ich mein Leben nehmen wollte, wird meine Mutter wach und kämpft um meine Seele, weil sie spürt, nicht, da gibt's ein Problem oder dem geht's nicht gut, sondern sie hat gespürt, er verspielt gerade seine Ewigkeit, er ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen und sie kämpft über Stunden. Und wenn ich das spüre, wenn ich dann merke, wie Gott mein Leben danach aufgeräumt hat, das ganze Kaputte wieder reingemacht hat, wie ich heute sagen darf, 26 Jahre Ehe, zwei Töchter großgezogen, wie also das Evangelium besteht in Wort und in Kraft, wie Gott wirklich radikal Menschenleben verändert, bei mir, bei dir und bis an die Enden der Erde, dann möchte ich mit diesem Jesus unterwegs sein und sagen, Herr, gib mir noch viel, viel mehr von dir. Und ich möchte mich nicht abhalten lassen von den Leuten, wie wir es in der Geschichte in Johannes 9 lesen. Ach, ist alles nur ein Zufall. Ach, chill mal. Ach, du spinnst doch. Alles, was wir so hören. Nein, unsere innere Gewissheit. Und ich muss das nicht diskutieren, aber ich weiß, ich war blind und heute sehe ich. Das ist die Botschaft von Ostern. Und wir erleben, wie dieses Evangelium, dieses Reiches baut und Kraft entwickelt, wie Menschen sich bekehren, wie Menschen frei werden. Ich möchte euch erzählen, wir waren gerade, da müsste ich vielleicht nochmal wiederkommen, wenn ihr möchtet, wir waren gerade, meine Frau und ich, mit einem Team in Äthiopien, in unseren Projekten. In Äthiopien arbeiten wir schon seit Jahrzehnten, auch mit diesen Kinderpatenschaftsprojekten. Und Äthiopien ist ein Land, was wirklich voller Geisteskulturen und diesen Bräuchen ist und so weiter. 30% ist islamisch und ganz viel Naturreligionen und animistischer Glaube. Und wir haben da an einer Taufe teilnehmen können. Ich bin hier in der Pfingstgemeinde, ich möchte jetzt nicht ein Blatt vor den Mund nehmen. Wir haben an einer Taufe teilgenommen, wo 100 ehemalige Moslems getauft wurden. Und wir haben gesehen, wie im Zusammenhang mit dieser Taufe teilweise wirklich Dämonen ausgetrieben wurden. Etwas, was wir uns Deutschland gar nicht mehr vorstellen können, was wir gar nicht wahrhaben wollen, dass wenn die ins Wasser reingegangen sind, dass sie plötzlich angefangen haben, sich zu widersetzen und auf einmal angefangen haben und sie haben einfach nur für sie gebetet, haben sie getauft und die kommen raus als neue, wiedergeborene Menschen. Das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Gebt Gott doch mal einen Applaus. Wir haben erlebt, wie das Wort, das Reich Gottes gebaut wird. Und wir haben verschiedene Projekte angucken dürfen. Und wir arbeiten als AVC schon sehr lange mit diesem Full Gospel Membership zusammen. Also mit diesem Full Gospel Believers Membership heißt das, glaube ich. Das ist der Pfingstbund. Und die haben in den 60er Jahren gab es so eine Handvoll gläubiger Studenten, die da gespürt haben, da ist was drin, der Heilige Geist, da ist mehr drin und sie haben angefangen, Gemeinde zu bauen und schon 1980 hatte dieser Bund 30.000 Mitglieder. Da wäre unser BFP froh, ne? Das sind schon richtige Zahlen. Und heute hat dieser Bund 10 Millionen Mitgliedern und die haben alleine ungefähr 3500 große Gemeinden. Und wenn die von großen Gemeinden sprechen, dann sprechen die von Gemeinden mit 1, 2, 3, 5000 Mitgliedern. Das heißt, da ist eine unglaubliche Entwicklung, wie Menschen sich bekehren, wie Gemeinden gebaut werden. Und gleichzeitig haben wir genau in diesem Land noch das Wüten unseres Feindes und schreckliche Kulte. Und der Feind wütet. Und ein Beispiel zum Beispiel ist, dass wir in Äthiopien, und wir haben das in ganz vielen Ländern, ich könnte euch noch erzählen, wirklich bis morgen früh, was wir so erleben in der Mission. Wir sind ja in über 60 Ländern unterwegs und wir haben unzählige kleine Projekte. Ich will euch das gestehen, wenn du mich fragen würdest, und ich bin vollzeitiger Mitarbeiter beim AVC, ich bin Referent, ich sollte es wissen, aber wenn du mich fragst, wie viele Projekte hat der AVC so, ich könnte es dir nicht sagen. Weil es sind so viele, teilweise auch kleine, die über die Jahre entstanden sind, wo Menschen gedient wurde, in den verschiedensten Bereichen. Aber hier ist es so, dass wir ein neues Projekt haben seit einiger Zeit. Das ist so, dass in Äthiopien immer noch Kinder getötet werden. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, es gibt in manchen Kulturen, dass die zum Beispiel Angst haben vor Albinos, weil die eben anders sind. Man denkt, das ist was Dämonisches, aber in Äthiopien ist es noch viel schlimmer. Da gibt es die sogenannten Mingi-Kinder. Mingi bedeutet übersetzt verflucht und sie gelten als verflucht, wenn sie gewisse Eigenschaften haben. Und das wird gleich in einem kurzen Video nochmal kommen, was ich euch zeigen möchte. Aber eine dieser Eigenschaften ist zum Beispiel, dass wenn das erstgeborene Kind einer Familie ein Junge ist, dann gilt er als Mingi, also als verflucht und muss getötet werden. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Bei uns würde man sagen, hey, mein Erstgeborener, ja, da muss er getötet werden. Oder wenn ihr Frauen wisst, dass die Zähne bei den Kindern in der Regel zuerst im Unterkiefer kommen. Wenn jetzt bei Kindern die Zähne im Oberkiefer zuerst kommen, gilt das Kind als Mingi, als verflucht, muss getötet werden. Und weil die ganze Volksstamm der Meinung ist, dass ein schreckliches Unheil über sie kommt, über diese ganze Volksgruppe, sind alle dafür verantwortlich, dass dieses Kind nicht überleben darf. Und wir haben da ein Projekt, und da würde ich euch gerne mal ein Video zu zeigen, wir haben da ein Projekt, wo wir genau da reinarbeiten und diese Kinder rausholen und versuchen, sie zu retten. Lass uns das Video mal zusammen anschauen.
Animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kaha und Benansemai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fug. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist der Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stamm versuchte ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein Minji-Kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minji-Kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minji-Kinder aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Partnerschaftsprojekt in Kiafra haben wir bereits 73 Minji-Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber nicht.
Unser Feind ist gekommen, um zu zerstören, zu morden und zu rauben. Und unser Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben dürfen in Fülle und Genüge. Wir haben inzwischen, jetzt wo wir da waren, gehört, dass es inzwischen weit über 100 Kinder sind. Im Video sind es noch 73, wo wir das aufgenommen haben. Jetzt sind schon über 100 Kinder, die jetzt leben dürfen. Weil Menschen sich aufgemacht haben und gesagt haben, ja, wir wollen diesen Völkern die gute Botschaft bringen. Diese Botschaft von Ostern, nämlich, dass Jesus der Sieger ist. Unser Feind ist gekommen und die Bibel beschreibt ihn als ein Lügner, ein Durcheinanderbringer, ein Zerstörer, ein Wüter. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern, die Bibel sagt uns, Jesus ist gekommen, um die Kraft des Satans zu zerstören. Das ist meine Osterbotschaft für euch. Ich weiß aber, dass Kraft immer nur dann Exzess hat, etwas bringt, wenn ich sie abrufe. Ich kann ein tolles Auto haben, wenn ich keinen Sprit im Tank habe, werde ich kein Rennen gewinnen, stimmt's? Und so möchte ich euch herausfordern, heute an diesem Sonntagmorgen, an diesem Ostersonntag, in dieser Erinnerung an das, dass Christus auferstanden ist, dich nochmal selber zu hinterfragen, welchen Raum hat diese Botschaft in deinem Leben? Und wollen wir heute uns vielleicht nochmal gemeinsam aufmachen und sagen, ja Herr, wir entscheiden uns ganz neu, mit dir unterwegs zu sein. Wir bitten dich ganz neu, schenk uns Erfahrungen mit dir, die unseren Glauben bauen. Begegne uns in unseren Alltag und hilf uns, mit Menschen in Berührung zu kommen, die wir in diese Erfahrung reinführen dürfen. Kommst du bitte schon mal ans Klavier? Dann würde ich gerne eine kurze Gebetszeit mit euch haben und ich würde euch vielleicht bitten, dass wir mal etwas machen, was ihr so gar nicht so gewohnt seid. Und währenddem wir ein paar Klänge von unserem Bruder Musikus bekommen, würde ich euch bitten, dass ihr vielleicht mal so innerlich mal jetzt so zur Ruhe kommt. Vielleicht mal so mal kurz innehaltet, vielleicht mal die Augen schließt und euch mal so fragt, Herr, was war durch deinen Heiligen Geist, was war heute für mich? Vielleicht hast du einiges gehört und nicht alles war für dich, aber irgendwas, glaube ich, wollte Gott dir heute sagen. Und da würde ich es lieben, wenn ich dann im Anschluss für dich beten darf und dich segnen darf. Aber ich würde jetzt gerne mal so eine Minute, halbe Minute geben, dass wir mal so zur Ruhe kommen dürfen, mal in uns reinhorchen dürfen.